Tatort Wörthersee.
Das Krimifest 2024 startet. Von 2. bis 13. Oktober werden die Regionen Wörthersee-Rosenthal und Villach zur Bühne des Krimifests. Über 20 Tatorte und 28 Top-Autoren wie Nele Neuhaus, Jean-Luc Banalek, Ursula Busnanski und viele mehr sorgen für Nervenkitzel pur. Und am 13. Oktober die Verleihung des österreichischen Krimipreises an Eva Rossmann im Casino Velden mit einer Laudatio von Bernhard Eichner. Tickets krimifest-kärnten.at.
Breaking Bad in der Kirche ist unser Thema. Und jetzt sind Sie da, David Knees mit seiner Kollegin aus der Chronikredaktion, Anna Stockermann.
Ja, herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung, der heute den weiten Weg aus seiner Komfortzone gemacht hat, nämlich aus der Region im Süden Österreichs, aus der Steiermark und aus Kärnten. Wir sind heute erstmals live in Wien und der Grund für alle zu Hause an den Podcastgeräten für diese Reise ist nämlich dieses Podcast-Festival heute hier im Stadtsaal. Und ich freue mich sehr, Sie alle hier zu sehen und dass uns auch in der Hauptstadt so viele wunderbare Menschen zusehen und zuhören heute. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur und Host von Delikt und neben mir sitzt, und das ist die zweite Premiere heute, meine Kollegin Anna Stockhammer. Grüß dich, schön, dass du da bist und stell dich bitte unserem Publikum selbst vor.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr hier zu sein, danke für die Einladung. Mein Name ist Anna Stockhammer. Ich war lang bei der Kleinen Zeitung Lokalredakteurin im Steiermark-Ressort und bin jetzt seit einem Jahr in Wien in der Redaktion und kümmere mich da so eigentlich alles, was an Chronikalen passiert in Österreich.
Mhm. Wie unsere Hörerinnen und Hörer wissen, behandelt der Podcast in der Regel Fälle aus der Steiermark und Kärnten. Zum heutigen Anlass haben wir uns aber gedacht, dass wir nicht einen Kriminalfall aus dieser Region, aus diesen Bundesländern mitbringen, sondern, es kommt gleich.
Sagen, ja, wenn Cannabis reicht er nicht, sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth.
Wer hat den Mann erkannt? Irgendwer dabei? Söder war es, genau, ja. Es ist Markus Söder, der damals in einer Rede gegen die Cannabis-Legalisierung in Deutschland gewettet hat. Aber auch darum geht es heute nicht, sondern es geht um eine Geschichte, die hinter einer großen Schlagzeile steckt. Und das war eine Schlagzeile, der man diesen Sommer wirklich kaum entkommen konnte, weil sie einfach so skurril ist. Ein paar von Ihnen werden sich jetzt wahrscheinlich schon denken können, es geht um jenen 38-jährigen Priester, der im Verdacht steht, ein Drogenlabor in seinem Pfarrhof betrieben zu haben. Die Schlagzeile war kurz das Gesprächsthema. Aber wie das manchmal so ist in dem rasanten Nachrichtenzyklus, in dem wir uns befinden, wundert man sich über eine kurze Meldung oder ein Posting auf Instagram oder sonst wo und weiß letztendlich kaum, was da wirklich abgegangen ist. Und das wollen wir heute ändern. Deswegen hast du dich, Anna, in den letzten Wochen ziemlich ins Zeug gelegt, um uns heute die ganze Geschichte hinter dieser viralen Headline mitzubringen und zu erzählen. Zur Erinnerung für uns, beziehungsweise alle, die diesen Sommer unter einem Stein gelebt haben und die Geschichte nicht mitbekommen haben, erzähl uns bitte in aller Kürze die Ausgangslage. Medial hat ja der Fall erstmals die Runde gemacht nach einer Hausdurchsuchung. Was ist da passiert?
Also diese Hausdurchsuchung, die war am 25. Juli in diesem Pfarrhof, eigentlich ein Pfarrheim. Und die Polizisten sind dort angerückt und haben dort eigentlich ein Drogenlabor entdeckt, also richtig viele Utensilien. Vorher ist bei der Polizei ein Zeugenhinweis eingegangen. Das war jemand aus der Pfarrei selbst, also jemand aus der Pfarrgemeinde. Und der hat eigentlich per Zufall, weil er Elektroarbeiten irgendwie anleiten wollte, mit einem Zentralschlüssel ist er dort in den Pfarrhof hinein und hat dort dann so ein paar Glaskolben gesehen, so ein paar Laborstative und hat sich dann gedacht, oh, okay, und hat das dann der Polizei gemeldet. Und da ist das Ganze dann quasi aufgeflogen. Seitdem sitzt auch der Pfarrer, der in diesem Pfarrheim eben gewohnt hat oder tätig war, in Untersuchungshaft in Krems. Und ja, vorgeworfen wird ihm eigentlich, dass er mit seinen Freunden gemeinsam einen Kilogramm Crystal Meth herstellen wollte und auch verkaufen wollte. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, ein Kilo Meth, das ist auf der Straße circa, sind das 35.000 Euro, also jetzt nicht wenig. Und was wichtig ist bei dem Fall noch zu sagen, es gilt noch die Unschuldsvermutung, denn der Pfarrer ist noch nicht verurteilt worden, da sind noch Ermittlungen am Laufen. Grundsätzlich hat er aber gestanden, aber es kann natürlich noch was passieren. Mhm. Der Heilige Geist kann ihn freisprechen, was auch immer.
Also ich glaube, er hat ja die Zubereitung gestanden oder diesen Versuch, aber nicht jetzt, dass er das verkaufen wollte.
Da kommen wir dann später ein bisschen mehr dazu, aber grundsätzlich hat er gestanden, da Crystal Meth herstellen zu wollen.
Ja, und du warst für deine Recherche auch vor Ort in New Mexico, in Gmünd, im Waldviertel. Beschreib uns doch bitte deine Eindrücke vor Ort.
Genau, also das, was wir da gerade hören, sind die Kirchenglocken von der Kirche St. Stephan in Gmünd im Waldviertel. Das ist eigentlich eine kleinere Kirche, eine ältere Kirche. Also das Langhaus von dieser Kirche ist aus dem 12. Jahrhundert. Relativ einfache Kirche, auch innen drinnen eher dunkel, jetzt nicht super schön jetzt irgendwie. Aber halt doch irgendwie sehr nett. Und das ist diese Kirche, die steht da auch gleich neben dem Pfarrheim und ein paar Schritte weiter ist auch schon der Hauptplatz von Gmünd. Dort sind ein paar Lokale, ein paar Restaurants. Man sieht dort relativ viele Radtouristen auch. Also die Gegend ist auch beliebt zum Radfahren. Und Gmünd selber hat circa 5.200 Einwohner, ist ein relativ beschauliches Städtchen. Also wenn man so die Gmündnerinnen und Gmündner fragt, was sie denn von ihrem Ort halten, dann fallen so Worte wie, ja, ist ganz gemütlich da. Sie sind auch teilweise stolz darauf, wie das Städtchen herausgeputzt ist, also wie die Plätze begrünt sind und sind da eigentlich stolz darauf, wie auch durch, ich glaube, EU-Regionalförderungsmittel diese Stadt im Waldviertel quasi so für sich blüht. Genau. Und ansonsten waren sie dann sehr, sehr überrascht einfach, als das mit dem Pfarrer irgendwie aufgeflogen ist, als es diese Festnahme gab, weil das haben sie eigentlich nicht von ihrem Pfarrer erwartet.
Ja, also nach einer Drogenhochburg hört sich die Beschreibung jetzt überhaupt nicht an.
Richtig.
Und dann war das halt, ja, natürlich umso überraschender auch, weil er ein Pfarrer war. Und der Protagonist unserer heutigen Folge oder dieses Falls war Priester oder ist Priester und sein Name ist Roman W. In Wirklichkeit heißt er anders, den haben wir aus medienrechtlichen und verschiedenen anderen Gründen heute geändert. Und du hast dich ja, wie gesagt, mit den Leuten in Gmünd mit Roman unterhalten. Wie haben die ihn beschrieben und was weißt du auch über die Zeit, bevor das jetzt alles bevor das alles losgegangen ist?
Ja, also ich habe zum Beispiel nach der Messe, die ich dort besucht habe, wo auch die Kirchenglocken herstammen, das war um 9 Uhr an einem Donnerstagvormittag oder Donnerstagfrüh. Und nach der Messe sind die Kirchengänger dann quasi herausgeströmt und da ist ein älterer Herr an mir vorbeigegangen und hat gesagt, das sei eigentlich der beste Pfarrer überhaupt gewesen über den Roman W. Und zwei ältere Damen haben auch gesagt, ja, wäre wirklich sehr sympathisch. Und das hört man eigentlich überall in Gmünd. Also so in Lokalen und auch auf dem Hauptplatz ist eigentlich überall die Rede von so einem charmanten und beliebten Mann, der da quasi der Pfarrer in Gmünd war. Gelobt werden tatsächlich auch seine Predigten, also die sollen sehr modern gewesen sein. Der Pfarrer selber ist ja auch 38 Jahre, das heißt jetzt ein nicht wirklich alter Pfarrer. Und auch das gute Deutsch wird von ihm gelobt. Er stammt nämlich ursprünglich aus Polen, hat nur wenig polnischen Akzent. Das wird ihm auch nachgesagt. Ich habe zum Beispiel auch ein Ehepaar draußen vor der Kirche getroffen. Die sind dort mit ihren Enkeln gesessen auf einer Bank. Und die haben auch extrem geschwärmt, wie gut er denn mit den Kindern auch können hat. Also es gab so eigene Familien- und Kindermessen und da hat er auch durchwegs einen guten Eindruck gemacht. Tatsächlich ist dann auch noch eine Frau zu mir gekommen, also von sich aus, und hat dann auch noch gefragt, ob ich denn nicht vielleicht dem Pfarrer irgendwie liebe Grüße ausrichten könnte, quasi so Grüße ins Gefängnis ausrichten könnte. Mhm. Also das sagt eh auch schon sehr, sehr viel. Und ja, wenn man die Kirchengänger dann auch fragt, was sie von den Vorwürfen mit diesem Drogenlabor halten, dann sagen sie sowas wie:
Man kann es eigentlich nicht glauben.
Man kann es nicht glauben.
Ich habe mir gedacht, ja, denke, der hat das für ihn selber, das ist ja mir nicht gut gegangen.
Ja, ja. Und ich glaube, dass das gar nicht
zum Verkauf so.
Zum Verkauf.
Ich glaube, sag mal nicht.
Das war einfach, dass das in Mühlgold nicht mehr ausgegangen ist. Und darum haben sie es halt ein bisschen für Eigengebrauch. Aber ja.
Ja, also die zwei Damen haben es überhaupt gar nicht glauben können und waren wirklich noch sehr, sehr versöhnlich. Es sagen auch viele, dass sie für diesen Pfarrer jetzt beten und ein Herr sagt zum Beispiel auch, das hören wir jetzt gleich.
Ich hoffe, dass er, wenn er das alles hinter den Herrn hat,
aufpassen,
dass er wieder als Pfarrer geht. Er hat das Zeug dafür. Der ist wirklich, so wie jeder andere, kann irgendwo reinrutschen. Ist halt ihm passiert, ja.
Ja, Vergebung ist ein christlicher Wert.
Richtig. abseits von diesen Stimmen hat es aber wirklich so gewirkt, als ob nicht wirklich viele Leute engen Kontakt zu diesem Pfarrer gehabt haben. Also sie haben ihn so aus seinen Predigten oder aus dem Kirchenkontext gekannt, aber sonst war da nicht so viel enger Kontakt da. Der Pfarrer ist eben gebürtiger Pole, wie schon erwähnt. Er ist 2020 erst nach Österreich gekommen und dann 2022 in Gmünd gelandet. Vorher war er noch woanders Pfarrer. Und er hat im September 2022 hat er seine erste Messe da gehabt und hat damals dann auch gesagt, ich bin einer von euch mit der besonderen Aufgabe, euch zu begleiten. Und seitdem ist der Pfarrer eben durchwegs wirklich gut angekommen. Auf Fotos im Kirchengemeindenkontext sieht man ihn auch immer mit einer Brille drauf und einem herzlichen Lächeln. Also es war eigentlich ein sehr gutes Bild, das da war.
An der Oberfläche, ja. Es liegt nahe, dass bei Romans Fall immer wieder Vergleiche zu Breaking Bad bemüht werden, in der Protagonist, der unauffällige Lehrer Walter White, der von Bryan Cranston damals brillant gespielt wurde, erst aus einer Notsituation heraus beginnt, Crystal Meth herzustellen. Und die Story war wahrscheinlich auch so packend, weil sie gezeigt hat, wie sich jemand aus dem bürgerlichen Umfeld oder zumindest unauffällig, brav, fast Fahrt, würde man sagen, wandeln kann hin zur dunklen Seite, hin zur Kriminalität, in diesem Fall der Drogenkriminalität. Und bei Geschichten dieser Art ist die Verwandlung das, was mich fasziniert. Und ich glaube, damit bin ich nicht allein. Aber wie war das bei Roman? Wie kam er als Pfarrer, als Geistlicher überhaupt in Kontakt mit dieser Welt, in Kontakt mit der Droge?
Also neben diesem Bild von dem jungen, sympathischen Pfarrer, der übrigens auch gerne im Auto laut Popmusik gehört hat, dafür war er auch irgendwie bekannt, gibt's doch so ein paar Zwischentöne. Also wenn man sich genauer in diesem Dorf umhört oder in diesem Städtchen, da stößt man in Gmünd auch auf so Aussagen wie, da gab's Konfrontationen innerhalb von der Pfarrei, also innerhalb von der Kirche, hat mir zum Beispiel ein Kirchengänger erzählt. Und tatsächlich soll Roman W. auch zeitweise in einem anderen Pfarrheim noch gewohnt haben. Es gibt nämlich eine zweite Kirche in Gmünd, das ist die Herz-Jesu-Kirche, die ist ein bisschen moderner, ein bisschen neuer und auch größer. Dort war dann auch mehr Platz eben für den Roman W., der in diese Gemeinde gekommen ist. Und da hat auch ein Pater gewohnt, der auch über den Roman W. gesagt hat, er sei irgendwie kapriziös gewesen. Also so ein bisschen impulsiv, unberechenbar. Also da hat's irgendwie schon ein bisschen was gehabt. Ich habe dann auch ein bisschen weiter vom Stadtkern entfernt, gibt es den großen Harabruckdeich in Gmünd. Das ist so eine eigentlich Wohlfühloase, so für die Gmündnerinnen und Gmündner hat man das Gefühl. Also wirklich sehr grün, man kann über den Teich irgendwie herumspazieren. Und da haben neben dem Spielplatz zwei Männer gewerkelt in so einer Werkstatt und die haben so auch so ein bisschen so unter der Hand erzählt. Sie haben den Pfarrer nicht wirklich gut gekannt, aber schon auch immer bei Begräbnissen vor allem gesehen, wenn er denn mal gekommen ist. Also tatsächlich war es so, dass der Pfarrer öfters einmal so spät gekommen ist, oder zumindest haben sie das so erzählt, dass der Bestatter auch anrufen hat müssen und fragen müssen, du, wo steckst du? Das Begräbnis hat jetzt schon angefangen und dann hat es geheißen, vergessen. Also da war anscheinend irgendwas, damit das Bild jetzt noch ein bisschen klarer wird und vielleicht sich auch diese Wandlung ein bisschen offenbart, haben wir da einen Sager von der Astrid Wagner, seiner Anwältin, mitgebracht.
mein Mandant ist eben ein hochdepressiver Mensch, also von seiner Psyche her schon. Ja. Und damit haben ja die ganzen Probleme angefangen, ja. Weil er dann einen Ausweg gesucht hat aus seinen Depressionen und alles Mögliche ausprobiert hat. Und am Schluss eben dann ist er eben in der Drogenszene sozusagen gelandet, ja. In dieses Crystal Meth, ja. Also das hat er dann eben versucht und da ist ihm dann besser gegangen.
Ja, also die Depressionen. Aber zu dem, was du vorher noch gesagt hast, diese zwei Seiten, das wurde ja auch noch verdeutlicht. Also wir haben uns beide diese Social Media Profile von ihm angeschaut. Und das ist jetzt schon wieder eine Zeit lang her, dass ich das angeschaut habe, aber ich erinnere mich, das war so auf Twitter, oder X sagt man jetzt, glaube ich.
Auf X, ja.
So vor einem urbanen Hintergrund, alles düster und dunkel und eher in so ein Hoodie wie auf einem Sujetbild, wenn man Hacker auf der Bildsuche eingibt ein bisschen.
Ja, eher so, wie man sich jemanden vorstellt, der irgendwie so ein bisschen in der Drogenszene eventuell ist, also nach dem Klischee, das jetzt herrscht, also wirklich mit so einer ganz dunklen Kapuze. Also das war schon auch irgendwie so das zweite Gesicht, das dieser Fahrer gehabt hat.
Und dann halt ganz anders als in diesen Bezirkszeitungen, wo er eben bei irgendeiner Segnung oder irgendeiner Veranstaltung halt aufgetreten ist, diese Seite, aber alles unter dem gleichen Namen, wenn ich mich jetzt richtig
erinnere. Alles unter dem gleichen Namen eigentlich. Also die Kirchengängerinnen oder Kirchengänger haben das jetzt auch nicht groß hinterfragt oder nicht gewusst oder was auch immer. Also genau.
Und wie war das jetzt, die Astrid Wagner, seine Anwältin, hat die Depressionen angesprochen?
Genau, also dass der Roman W. depressiv ist, das hat man tatsächlich in der Gemeinde selber auch gewusst. Im Vorwort von der Juli-Ausgabe hat der Roman W. zum Beispiel selber im lokalen Pfarrblatt geschrieben: Ein besonderer Dank gilt auch für die Gebete, insbesondere jetzt, da ich mich in einer stationären Therapie im Krankenhaus befinde. Es sieht so aus, als würde meine Behandlung länger dauern, als ich anfangs erwartet hatte. Und schon im Mai, also auch schon davor, hat die Diözese St. Pölten auch bekannt gegeben, dass sich der Roman W. jetzt irgendwie in gesundheitliche Rehabilitation begeben wird und dass er nicht mehr nach Gmünd zurückkehren wird. Also das war bekannt von der Depression. Was allerdings überhaupt gar nicht bekannt war, war diese Drogensucht. Und der Roman W. selbst sagt in seinem Geständnis, dass er seit circa 2 Jahren drogensüchtig ist und dass er eben das Meth nur habe herstellen wollen, um quasi seine eigene Sucht irgendwie da zu befriedigen. Also wirklich nur für den Eigenbedarf plus vielleicht noch so ein paar Schulden begleichen. An der Stelle vielleicht zur Erinnerung, 1 Kilo Meth, 35.000 Euro Marktwert, sei dahingestellt. Die Anwältin, also die Astrid Wagner, beschreibt den Roman wie wirklich als sehr sensiblen Menschen, als sehr sinnsuchenden Menschen irgendwie. Also sie hat auch irgendwie gemeint, dass der Roman W. dieses Theologiestudium, das er damals in Polen gemacht hat, wirklich auch aus Überzeugung und aus seiner Spiritualität her gemacht hat und wirklich nach irgendetwas gesucht hat. Und diese Sinnsuche hat sich anscheinend aber nie, die ist nie ganz weggegangen und die war einfach anscheinend immer da. Und so erklärt sich dann die Anwältin und so erklärt sich der Roman W. dann eben auch, warum er in diese Drogenszene reingerutscht ist. Er ist tatsächlich dann von Polen nach Österreich gekommen, weil ein Studienkollege von ihm damals von Österreich erzählt hat. Der hat irgendwie erzählt, dass Österreich ja irgendwie so aufschlussreich sei und so toll. Der hat damals schon in Wien gelebt. Und diesem Ruf ist der Roman W. dann gefolgt, aber offenbar hat er eben in Gmünd jetzt auch nicht wirklich gefunden, wonach er eben offenbar gesucht hat. Genau.
Ja, was er dann eben gefunden hat, war Crystal Meth, ganz offensichtlich. Das ist das eine, aber das andere ist, er hat das dann ja auch hergestellt. Das ist ja schon noch einmal ein großer Schritt dazwischen. Wie hat dann sein Projekt konkret Form angenommen?
Also ganz so viel kann man darüber noch nicht sagen, weil es gibt noch keine richtige Anklage, da sind noch ein paar Ermittlungen am Laufen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der Pfarrer selbst, also Roman W. selbst, sagt, dass er eigentlich 2 Monate bevor dieser Festnahme, bevor dieser Hausdurchsuchung den Entschluss gefasst hat, überhaupt Drogen herzustellen. Und er hat sich dann die Utensilien einfach zusammengesucht mit Freunden. Die kriegt man halt auch, wenn man danach sucht, also teilweise aus Tschechien. Tschechien ist übrigens eine große Crystal Meth Hochburg. Da wird sehr, sehr viel gedealt, also in großem Stil. Da werden auch immer wieder Drogenlabore ausgehoben. Also da hat man diese illegale Droge nicht wirklich so im Griff. Und Gmünd selber liegt an der tschechischen Grenze. Das heißt, das war dann sehr naheliegend, irgendwie diese Utensilien dort auch zu beschaffen. Wie man Crystal Meth herstellt, hat er sich einfach aus dem Internet und aus Büchern zusammengesucht.
Gibt es Bücher, wie man Crystal Meth herstellt?
Ja, also ich meine, es gibt Chemiebücher zumindest. Nein, er hat sich natürlich also auch über chemische Reaktionen und so in Büchern tatsächlich informiert und hat auch so eine Affinität irgendwie der Chemie gegenüber immer schon gehabt. Also das hat ihm dann auch irgendwie da zugute gespielt oder in die Karten gespielt. Man hat auch zum Beispiel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dann gefunden, wo wirklich ganz akribisch aufgelistet war, wie man dieses Crystal Meth jetzt herstellt. Und man hat auch Chats vorliegen, also die Staatsanwaltschaft hat Chats auch vorliegen, wo der Roman W. auch mit seinen Freunden quasi scherzt, so wie im Breaking Bad 2. Also ihm war offenbar schon irgendwie mutmaßlich bewusst, was er da jetzt tut. Mhm. Wobei, und das muss man wirklich ganz klar sagen, die fertige Droge Crystal Meth, also die kristallisierte Droge, die wurde nie hergestellt. Mhm. Der Roman W. hat schon einen Testdurchlauf gemacht, den hat er auch mit seinem Handy gefilmt und festgehalten. Und da ist aber nur die flüssige Droge dann am Ende herausgekommen. Das heißt, die kristallisierte Droge, zu der ist es noch nicht gekommen, ja, in dem Stadium.
Okay, also es blieb bei dem Versuch, immer die flüssige Version wird ja wahrscheinlich auch schon den Wirkstoff beinhalten. Da sind wir jetzt, glaube ich, beide keine Experten.
Nein, aber da fehlt quasi nur noch das Kristallisieren, soweit ich das verstanden habe als Laie.
Welche Strafe droht ihm denn dafür?
Genau, also generell laut dem Strafgesetz gilt für die Herstellung von Crystal Meth im Zuge einer kriminellen Vereinigung, also als Mitglied einer kriminellen Vereinigung, weil er es ja mit Freunden gemacht hat, bis zu 15 Jahre Haft. Man geht aber eigentlich davon aus, dass der Roman W. weniger bekommen wird, weil es mildernde Umstände gibt. Die Anwältin Astrid Wagner sagt auch, dass sie grundsätzlich so unter drei Jahre anpeilt das Urteil.
Er ist auch unbescholten wahrscheinlich.
Genau, er ist auch noch unbescholten und seine Sucht und seine Depression kommt auch noch irgendwie ins Spiel. Und diese drei Jahre Haft, die will die Astrid Wagner eben erreichen, plus auch eine stationäre Therapie, damit er quasi nicht nur in Haft quasi sitzen muss. Genau. Mit dem Roman W. selber ist auch noch ein 30-jähriger Iraker in Haft, der hat in Wien gelebt. Das ist offenbar eben, oder davon geht die Polizei aus, dass das einer von den Freunden ist, die eben mit ihm da Crystal Meth herstellen wollte. Grundsätzlich gibt es auch noch so ein paar Anzeigen auf freien Fuß, beziehungsweise auch Fahndungen, die noch laufen. Ein Sprecher von der Staatsanwaltschaft hat mir da gesagt, es handelt sich insgesamt so um eine Handvoll Leute, die da beteiligt waren bei diesem Drogenlabor. Aber die Ermittlungen selber sind eben noch am Laufen und das wird wahrscheinlich noch so ein paar Wochen dauern, bis man da alles dann zusammen hat. Es laufen auch noch ein paar Gutachten, wie rein diese Droge zum Beispiel auch war, also wie rein diese Utensilien auch waren, die sie da sich beschafft haben.
Ja, genau. Da hier vielleicht noch einmal angemerkt, es gilt die Unschuldsvermutung, bis eben ein Gericht
auf jeden Fall,
etwas anderes sagt. Das waren jetzt die weltlichen Konsequenzen, die ihm drohen. Was droht ihm von kirchlicher Seite oder was ist da schon passiert? Wie geht man dort mit diesem Fall um?
Das ist auch ganz spannend, weil die Erzdiözese St. Pölten, bei der die quasi für diese ganze Pfarrgemeinde zuständig ist, die hat sofort den Pfarrer von seinem Amt entpflichtet und hat dann aber auch gleich quasi sich zurückgezogen und hat gemeint, sie haben ja jetzt eigentlich damit nichts mehr zu tun, weil eigentlich ist die Erzdiözese Warschau zuständig. Der Roman W. war nämlich tatsächlich nur ausgeborgt. Also ausgeborgt als Pfarrer, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Also hunderte Pfarrer sind in Österreich aus dem Ausland ausgeborgt. Das ist einfach nur dem Pfarrermangel geschuldet. Und ja, da habe ich tatsächlich mit einem Religionswissenschaftler auch drüber geredet, weil Das ist vielleicht so der Punkt, wo man diesen Fall auch auf die höhere Ebene ein bisschen ziehen kann. Weil das ist quasi Pfarrern, die aus dem Ausland kommen, dann in deutschsprachigen Ländern, also Österreich, Deutschland, Schweiz, schlecht geht, das ist tatsächlich kein Einzelfall. Also das kommt öfters vor. Der Religionswissenschaftler Klaus Fellgut heißt er, hat da gemeint, dass da einfach viele Umstände zusammenspielen, dass diese Pfarrer aus also einem ganz anderen Kontext kommen, aus einem kulturellen, und dass das einfach auch schwierig ist, da irgendwie eine Heimat zu finden, und dass, weil einfach weniger Menschen Pfarrer werden wollen heutzutage, dass sie einfach mehr zu tun haben auch. Und bei den Pfarrern im Ausland kommt das dann irgendwie alles zusammen. Also der Klaus Fellgut beschreibt das so, wie wir es auch im Audio mitgebracht haben.
Bei den Priestern, die aus der Weltkirche zu uns kommen, haben wir halt die doppelte Problematik, dass sie einerseits diese übergroßen Herausforderungen bewältigen müssen, die jeder Priester in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz bewältigen muss. Und zum anderen stehen sie noch vor der Herausforderung, in dieser interkulturellen Gemengelage zurechtzukommen und in irgendeiner Form hier eine Heimat zu finden.
Genau, was dazu zu sagen ist, dass es kein standardisiertes Verfahren für diesen Prozess gibt, wenn man quasi einen Pfarrer ausborgt. Das heißt, die Erzdiözesen entscheiden das eigentlich selber, wie sie diesen Pfarrer dann begleiten. Das heißt, es ist gar nicht so klar, wer eigentlich zuständig ist für die Seelsorger. Also wer sorgt eigentlich für die Seelsorger? Mhm. Das ist noch ein ganz interessanter Aspekt bei diesem Fall quasi.
Wie geht's ihm eigentlich heute? Wie geht's ihm Roman W. Und wie rechtfertigt er sich auch für das?
Also dem Roman W. geht's relativ schlecht, laut seiner Anwältin. Ihm droht jetzt von der Erzdiözese Warschau auch die Exkommunikation. Das bedeutet, dass er dann wirklich aus der ganzen Kirchengemeinde ausgeschlossen werden würde, nie wieder Pfarrer werden kann. Und dementsprechend geht es ihm auch nicht wirklich gut. Er ist angeblich auch sehr, sehr depressiv im Gefängnis. Und nächste Woche soll deswegen auch ein Haftprüfungsverfahren stattfinden, ob er wirklich in Haft bleiben muss in dieser Untersuchungshaft oder ob er eventuell auch in eine Klinik kommt. Es ist auch ein Abschiebungsverfahren im Laufen. Da ist noch die Frage, was da herauskommt, wobei die Astrid Wagner, die Anwältin, natürlich darauf plädiert, dass das nicht zustande kommt, weil der Pfarrer depressiv drogensüchtig ist und deswegen in Österreich bleiben sollte. Genau. Mhm.
Ja, und er hat gesagt, er hätte nicht gegen die 10 Gebote verstoßen.
Genau, das ist tatsächlich noch ein guter Punkt. In seinem Geständnis hat er das einfach gesagt. Er fühlt sich jetzt auch nicht so als jemand, der gesündigt hat, also auch laut seiner Anwältin, und kann sich tatsächlich auch vorstellen, in seinem späteren Leben eventuell Life-Coach zu werden. Tatsächlich, die Ausbildung dazu hat er schon vorher mal gemacht.
Ich habe mir die 10 Gebote vorher noch einmal kurz in Erinnerung gerufen. Es scheint, er hat recht jetzt. Ich bin kein Theologe, ich kann das nicht genau beurteilen, aber ich hätte darin nichts gefunden, was dem widersprochen hätte zumindest. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, deswegen werde ich den letzten Teil ein wenig abkürzen. Aber ich möchte auch noch betonen, dass rund um diesen Fall natürlich viel gewitzelt wurde, es liegen humoristische Anspielungen nahe und mehrdeutige Formulierungen. Das an sich halte ich nicht für ein Problem, es muss nicht immer alles bierernst sein, aber wir wollen ja trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass es sich bei Crystal Meth um keine harmlose Droge handelt. Das ist eine Substanz, die wie viele andere Drogen auch das Potenzial hat, Schicksale oder auch Leben zu zerstören. Trotzdem haben wir über einige Schlagzeilen gelacht. Ich habe das am Handy gehabt und das habe ich unten gelassen. Du hast das Gott sei Dank
ich noch mir aufgeschrieben.
Bitte liest du vor.
Also zum Beispiel gab es die Schlagzeile Crystal Meth, ist auch sehr zutreffend. Dann gab es Ora Met Labora, auch gut. Mephias gab es auch noch, ist auch sehr lustig. Und auch so Sachen wie zum Beispiel Crystal Bread, also könnte ja das Crystal Bread teilen.
Genau. Breaking Bread, glaube ich, war da
Breaking
war
Bread ganz war auch noch.
Sehr gelacht habe ich auch noch über einen Kommentar, das hat der Robert Balfra da auf Instagram irgendwo kommentiert, das habe ich vorher noch gesehen. Er hat gemeint, er hätte gedacht, sie hätten bei Braunschlag übertrieben. Aber da hat er sich wohl getäuscht, so sinngemäß.
Ja.
Ja, wir könnten noch ein bisschen jetzt über Crystal Meth reden. Leider ist unsere Zeit um. Wir danken Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Auch euch zu Hause vielen Dank fürs Dabeisein, wenn ihr das später hört. Anna Stockhammer, großen Applaus bitte.
Danke.